Ich muss gestehen, dass dieser Text, vor dem wir heute sind, mir viel Bauchschmerzen bereitet hat. Ja, viel Gebet und wo ich immer wieder auf der einen Seite den Text ausgelegt habe, dann auf der anderen Seite, um zu sehen, Herr, was sagst du? Ja, ich muss sagen, dass ich bis heute morgens immer noch gebetet habe, Herr, zeige mir wirklich, worum es hier in diesem Text geht, dass ich das nicht verbiege, dass ich das nicht auslege, wie es mir gefällt. Und ich möchte nicht arrogant klingeln, dass der Herr mir die Augen geöffnet hat und gezeigt hat, aber ich möchte mit euch zusammen durch diesen Text gehen. Und ich möchte sagen, kommt mit mir mit und guckt, ob es wirklich so ist in diesem Text, ob es sich so verhält. Also, wir lesen erstmal den Text. Von Vers 13, Römer Kapitel 14 von Vers 13. Darum, lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis, ein Skandalon in den Weg gestellt wird. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern dass es nur für den unrein ist, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer oder um deiner, eigentlich einfach nur, wenn aber dein Bruder um Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden, Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen der Speise das Werk Gottes. Und jetzt lese ich einfach nach der Schlacht, okay? Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst, noch kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, was deinem Bruder Anstoß oder Ärgernis, also an was dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nimmt oder schwach werden könnte. Du hast Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles, aber was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Okay, kurz, ich möchte da anfangen, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Hier geht es um das richtige Richten. Hier geht es darum, dann zeigt er die Schritte auf, wie das richtige Richten geschieht. Und zwar im Ablegen. Ja, das ist der erste Schritt, dass man ablegt. Und er zeigt auf, was man ablegen soll. Das ist das falsche Denken, das der eine hat, der richtet. Also der erste Schritt, ablegen. Der zweite Schritt ist das Anlegen. Da geht es darum, dass wir anlegen und in der Liebe handeln, dass wir anlegen den Christus, so wie er gelebt hat, so wie er gewandelt hat, so wie er umgegangen ist mit den anderen. Also, es geht um das Erste, das Ablegen und dann das Anlegen. Beides geht aber darum, es findet in unserem Denken statt. Ich möchte noch auf etwas verweisen. Einfach noch als Hilfe, dafür, um zu zeigen, dass es sich hier um den Schwachen geht. Er richtet sich an den Schwachen und nicht an den Starken. Guckt mal in Vers 15. Er sagt hier nicht, ich lese Vers 15 nochmal, wenn aber dein Bruder um einer Speise willen, ja, und eigentlich hatte ich erwähnt, wenn aber ein Bruder um Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen oder verdirb mit Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Also, der Text sagt nicht, und jetzt hör zu, der Text sagt nicht, dass der Bruder, also dass das Ärgernis dadurch kommt, dass Speise gegessen wird. Das sagt der Text nicht, ja? Sondern der Text sagt einfach, verdirb mit Speise. Okay? Der Text sagt auch nicht, dass der Anstoß kreiert wird dadurch, dass die Speise gemieden wird. Okay? Und das wäre dann vom Schwachen. Auch das sagt der Text nicht, sondern der Text zeigt auf und macht es deutlich, wegen der Speise, wegen dem, was daraus kreiert wird. Und das hat der Text davor aufgezeigt. Es wird daraus kreiert erstmal das Richten, ja, der andere Bruder, er wird verurteilt, er wird durch einen Beschluss als unrein dargestellt. Also es wird gerichtet, es wird als unrein dargestellt. Es geht darum, was aus dieser Speise, aus diesem gemacht wird. Ja, also ich sage nochmal, der Text sagt nicht, dass der Anstoß kreiert wird, durch das das einer das isst, sondern der Text spricht einfach nur wegen dem Essen. Und das zeigt auf von dem Ganzen, was wir hier im Text lesen, was daraus gemacht wird, was daraus kreiert wird. Also, es geht um das richtige Richten. Erster Schritt, ablegen. Zweiter Schritt, anlegen. Und der dritte Schritt fordert zu Aktion. Action wird verlangt. Also eine Handlung wird verlangt. Hier soll man aktiv werden mit Vers 16. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Und hier spricht er zu diesem Schwachen und sagt ihm, hör mal zu, das Beste, was du hast, soll nicht verlästert werden. Dein Gutes, ja, wörtlich, soll nicht verlästert werden. Vielleicht hast du jetzt Schwierigkeiten, das einzuordnen. Wie kann das zu einem Schwachen gerichtet werden? Ja, zu einem Starken würde ich das verstehen, aber zu einem Schwachen, wie geht das? Wisst ihr eigentlich, dass hier sozusagen das Opfer, ne, also dieser arme Schwache, der jetzt noch unterdrückt wird von diesem Starken, ja, dass es tatsächlich zum Opfer gesagt wird, dass er da rausgehen soll aus diesem Riech, also aus dieser Verachtung des Starken und wie er da rauskommt. Und dass es wirklich möglich ist, lese ich euch ein Beispiel. Also, dass tatsächlich dieses arme Würstchen trotzdem gemeint werden kann. Entschuldigung, ich will niemanden zu nahe treten. Matthäus 14, Vers 4. Ich gebe euch dadurch einfach ein Beispiel. Matthäus 11, Vers 4. Hier spricht Jesus über Johannes und auch zu Johannes, dem Täufer. Aber hier diese Worte jetzt über Johannes, also in diesem Zusammenhang, so ist besser ausgedrückt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, ja, der sitzt im Gefängnis und fragt nach Jesus, ob Jesus wirklich der Messias ist. Und jetzt schickt Jesus die zurück, geht hin und sagt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und Vers 6. Glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Okay? Jesus ist ja der Starke. Und hier sagt er, selig ist der, der nicht Anstoß nimmt an mir. Okay? Der Schwache ist jetzt selig gepriesen, wenn er nicht Anstoß nimmt an Christus. Man könnte sagen, Jesus, du bist der Starke, seht zu, dass du für die nicht ein Anstoß wirst. Aber Jesus sagt, nee. Selig ist, wer nicht Anstoß, und hier ist es genauso ein Skandalon, ja, also ist aus diesem Wort heraus, an mir nimmt. Hier geht es genauso, nicht der Starke, soll jetzt hier zusehen, dass er nicht ein Anstoß ist für die Schwachen, sondern Jesus sagt hier deutlich, wohl dem, der nicht ein Anstoß nimmt an mir. Und in der gleichen Weise meint dieser Text es auch hier, du Schwache, seh zu, dass du aus diesem Konflikt des Verurteilens herauskommst. Und das haben wir auch gesehen, macht der Text sehr deutlich, wie er hier aus dieser Situation herauskommt. Also hier wird Action jetzt verlangt. Ja, die ersten zwei Punkte geschahen im Denken. Also da musste was in seinem Denken verändert werden. Hier muss er jetzt handeln. Und als Hilfe wird ihm aufgezeigt und hingewiesen auf das Reich, auf das Prinzip, was im Reich wichtig ist, worum es im Reich geht. Also, so soll nun euer Bestes, euer Gutes nicht verlästert werden. Ich habe etwas noch übersehen, dazu möchte ich auch noch mal erwähnen. Also, das Beste ist hier keineswegs das Heil gemeint. Ja, wie es einige auslegen, dass es hier um das Heil geht. Lass das Beste, also dein Heil, nicht verlästert werden. Es geht hier nicht um das Heil. Wie auch aufgezeigt, letzte Mal in Römer Kapitel 12, Vers 21, ist dieses Beste, das Gute, sind einfach gute Werke. In Jakobus 1, Vers 17 sind das Gaben, gute Gaben. In 1. Petrus 2, Vers 18 ist das ein Charakter von einem Herrn, der ein guter Herr ist gegenüber seinen Sklaven, gegenüber seinen Knechten. In 1. Petrus 3, Vers 10 sind das gute Tage. Ja. Letztes Mal hatte ich das erwähnt, es kann alles Mögliche sein, etwas Gutes. Es ist nicht das Heil. Und deswegen, der Schwache soll sein Gutes nicht verlästern lassen. Okay? Und das Gute vom Schwachen hatten wir auch letztes Mal besprochen. Es ist seine Hingabe. Es ist das Wollen, dass er es für den Herrn macht. Aber trotzdem ist das verbunden, das sind der Verzicht auf die Tage, auf das Essen, wo er denkt, dass er damit Gottesdienst betreibt, dass er denkt, dass das Gott wohlgefällig ist, und deswegen kommt er jetzt mit dem Reich, deswegen kommt die Argumentation mit dem Reich, weil der Schwache so daran hängt, er denkt, das ist der wahre Gottesdienst, darum geht es, und Gott bringt das Beispiel mit dem Reich und sagt, guck mal, ich zeige dir, wo der wahre Gottesdienst liegt, worum es wirklich geht im Reich Gottes. Es sind nicht diese Dinge. Es ist aber der Schwache, der immer wieder diese Äußerlichkeiten, ja, diesen Schatten auspackt und rausbringt. Erinnert ihr euch an die Situation mit Petrus, wo Petrus den Auftrag bekommt, zu Cornelius zu gehen, zu dem Heiden, und Gott hat alle Hände voll zu tun, diesen Petrus zu überzeugen, dass zu dem Heiden zu gehen, es ist keine unreine Sache. Dreimal muss Gott dieses Tuch runterlassen mit all den, ja, sage ich mal, Viechern für Petrus, die er essen soll, die aber unrein sind, und er kann das nicht. Und Gott hat ihn überzeugt und hat gesagt, geh zu diesem Cornelius, zu diesem Unreinen. Und wisst ihr, wo Petrus danach dort gewesen ist und zurückkommt nach Jerusalem, wer ist es, der daraus einen Streit aufhebt? Wer ist es, der Petrus im Weg steht? Wer ist es, der hier Petrus niederreißen möchte und ihm ein Stolperstein ist und für die ganze Bewegung, die Gott angefangen hat? Apostelgeschichte 11, Vers 2. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen, zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen und so weiter und so fort. Was machen die hier? Die leben buchstäblich hier Römer Kapitel 14 aus. Die konfrontieren den Apostel und versuchen ihm Stolpersteine in den Weg zu stellen und rollen das Ganze auf. Genau wie Vers 15 sagt, nicht dass einer gegessen hat, sondern wegen dem, okay? Wegen dem, dass Petrus das gemacht hat, wird das jetzt kreiert und wird das blockiert. Es ist eigentlich das Gute von dem Schwachen. Er macht es nicht einfach so. Er macht das aus einer guten Absicht. Deswegen nennt der Text, lass das Gute nicht verlästert werden, okay? Bring das nicht dahin, dass es verlästert wird von dem Starken. Komm da raus, okay? Komm da raus, geh da raus aus diesem. Lass das nicht verlästert werden. Dadurch guck auf das Reich. Und wenn du auf das Reich guckst, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es geht im Reich Gottes, das ist nicht basiert auf diesem. Das sind nicht die Träger des Reiches Gottes. Das ist nicht, was den Gottesdienst ausmacht. Das ist nicht, was dein Leben mit Gott ausmacht, der Schatten. Es ist gut, mach das. Ja, aber es ist nicht das, worauf es sich gründet. 1. Korinther 6, Vers 13. Die Speisen sind für den Bauch. Und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird dieses und jenes wegtun. Okay? Das ist diesseitig. Vergiss das. 1. Korinther 8, Vers 8. Nun bringt uns aber die Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das muss der Starke wissen, dass er nicht besser ist, dadurch, dass er denkt, oh, ich bin gewachsen, ich bin frei, ich genieße das. Das spielt überhaupt gar keine Rolle im Reich Gottes. Es geht um andere Dinge. Es geht um das, was das Reich Gottes wirklich trägt. Und jetzt zeigt er das auf. Es geht um die Gerechtigkeit. Und wie ich letztes Mal gesagt habe, es geht um die imputed righteousness, also es geht um die Gerechtigkeit, die dir von Gott zur Verfügung gestellt wird. Es geht nicht um deine Gerechtigkeit, sondern um die Gerechtigkeit, die Gott präsentiert, die Gott vollbringt. Um die geht es. Römer 3 von Vers 21, ich werde es nicht lesen, könnt ihr selber nochmal nachschlagen. Wunderbar zusammengefasst, 23 und 21. Dann geht es um den Frieden, der aus dieser Gerechtigkeit resultiert. Wenn du Gottes Gerechtigkeit gekriegt hast, dann resultiert da der Frieden heraus mit Gott. Und das andere ist die Freude. Und dazu möchte ich hatte keine Bibelstellen genannt, möchte ich euch aufzeigen, die Freude, die aus diesen beiden Gerechtigkeit und Frieden herausströmt, herausfließt, nachdem Gott dir seine Gerechtigkeit übergestülpt hat, sozusagen in Christus Jesus, nachdem du mit Gott versöhnt worden bist, dann kommt der Friede. Ich hatte es nur angedeutet, in Römer Kapitel 5 ist es auch alles drei zusammengefasst. Aber in Johannes 3, im Johannesevangelium Kapitel 17 von Vers 12, da ist es so schön. Johannes 17 von Vers 12 ist das Gebet Jesu. Und Jesus sagt, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt. Gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Habt ihr gemerkt, dass das Gebet Jesu um die Freude, die die Kinder Gottes haben sollen, ich lese nochmal, nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Wisst ihr, worin diese Freude eingebettet ist? Ihr kennt ein Sandwich. Ein Sandwich hat etwas oben und etwas unten, sozusagen, und ja, ich will jetzt nicht sagen, das Wahre ist in der Mitte, aber es ist eingeklemmt und beides, das macht alles den Sandwich aus. Und hier die wahre Freude, für die Jesus bittet, die seine Kinder haben sollen, liegt darin, dass Gott sie bewahrt. Dass Jesus sie bewahrt hat, wo er da war, und dass Gott sie bewahrt, wo Jesus jetzt im Himmel ist. Also, die Freude, die hier resultiert aus der Gerechtigkeit und aus dem Frieden, das nächste ist die Freude, dass Gott trägt und bewahrt. Darin liegt die Freude des Kindes Gottes. Deine Freude liegt nicht darin, dass du Lohnerhöhung gekriegt hast. Deine Freude liegt nicht darin, dass du vielleicht ein schönes Auto jetzt gekauft hast oder sonst was. Die wahre bleibende Freude, die Freude des Reiches Gottes, worauf es ankommt, ist alles das, was du von Gott zur Verfügung gestellt gekriegt hast. Darin liegt Wachstum. Und das muss ein jeder verstehen. Egal, ob du stark oder schwach bist, aber das muss hier in der Argumentation der Schwache verstehen. Darauf kommt es an. Und wenn er das verstanden hat, dann heißt es, wer darin, ja, wer, der Text geht weiter, wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig. Der ist Gott wohlgefällig, wer darin Christus dient, wer das begriffen hat, dass er nicht mit seiner Gerechtigkeit, mit den Dingen, die er tut, im Königreich dasteht und Gott wohlgefällig dadurch ist, sondern als allererstes die Gerechtigkeit in Christus, der Friede durch Christus und die Freude, die daraus resultiert, dass Gott trägt und bewahrt. Ich möchte mit ein paar Versen das nochmal aufzeigen. Wer darin Christus dient, das ist, worauf es im Reich Gottes ankommt. Durch Galater 5 von Vers 6, nein, nur Vers 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas. Hier ist es ein Tag halten oder nicht halten. Hier ist es im Römerbrief ein Essen zu genießen oder es nicht zu genießen. Im Galaterbrief ist es noch extremer, ist die Beschneidung oder nicht beschnitten sein. Das ist vom Gesetz so klar aufgezeigt, dass das gemacht werden muss, dass eigentlich einer, der das reinbringt, so gute Chancen hätte. Ja, dass das wirklich im Christentum, im Leben mit Gott Wurzeln schlägt und dass man es beweisen kann. Und der Text sagt, hör mal zu, das sind alles äußerlichen Sachen. Im Reich Gottes geht es um was anderes. Und deswegen nochmal, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Und dann ein bisschen weiter, für Kapitel 6, Vers 15, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und das ist das genau, was der Römerbrief uns hier deutlich macht. Eine neue Schöpfung. Das ist, was in Christus Jesus gilt. Und dann Vers 16, Galater 6, Vers 16. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Friede und Erbarmen und über das Israel Gottes. Das ist wortwörtlich das, was wir hier wiederfinden. Das musst du verstehen. Und dann bist du raus aus diesem. Dann ist die Aktion, zu der du aufgefordert bist, aktiv zu werden, vollendet. Dann kann ein Häkchen gestellt werden. Dann ist es erfüllt. Also, wenn einer das verstanden hat. Wir sind aber immer noch bei Vers 19. So lasst uns Vers 18. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch vor den Menschen geschätzt. Natürlich, wer das begriffen hat, er wird nicht von allen Menschen geschätzt werden. Ja. aber von den Kindern Gottes. Er wird von Gott geschätzt werden, weil du das Werk seines Sohnes aufzeigst und klar machst. Aufrichtest nicht deine Gerechtigkeit und auch von denen, die zu Christus gehören. Ja, nicht von notwendigerweise allen anderen Menschen geschätzt werden. Okay, und jetzt kommt die zweite Aktion, zu der wir aufgerufen werden. Also du denkst vielleicht, wenn das erste so lang gedauert hat, oh wehe mir. Hier, das baut sich auf, deswegen habe ich ihm nochmal Zeit genommen, um das aufzuzeigen, um das klar zu machen. Die erste Aktion war, dass man auf das Reich guckt, da kommt man aus der Verachtung raus und jetzt ist die zweite Aktion. Man kann auch sagen, wenn man auf dieses guckt, was wir betrachtet haben, hier geht es darum, auf dein persönliches, also auf dein persönliches Leben, aber es geht im Hinblick auf den Bruder. Okay? Es geht um dein persönliches Leben, dass du auf dich siehst, aber im Hinblick auf den Bruder. Das sind diese ersten drei Punkte, sozusagen das Ablegen, das Anziehen und auch hier aktiv werden, ist in Bezug zu deinem Bruder. Warum meine ich das? Guck mal Vers 13. Sondern das richte vielmehr, dass deinem Bruder, du tust das wegen dem Bruder, du guckst auf den Bruder. Der Bruder spielt in diesem eine wesentliche Rolle, okay? Sondern das richte vielmehr, dass dein Bruder weder Anschluss noch Ärgernis kriegt. Vers 15, wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Die ganze Aufforderung sind immer im Zusammenhang mit dem Bruder, okay? Das Auge ist gerichtet auf den Bruder. Ich lese Vers 15 nochmal. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den, also wieder der Bruder, für den Christus gestorben ist. Jetzt der Text, zu dem wir uns zuwenden, wo wir die zweite Aktion haben, ja, wo wir zum zweiten Mal aufgefordert werden, so lass uns nun handeln. Hier geht es mehr auf dich, okay? Hier geht es auf die Person selber. Ja, der Bruder ist immer noch da, aber es wird sich als erstes jetzt konzentriert, davor auf den Bruder, jetzt auf dich selber. Okay, und jetzt möchte ich den Text nochmal lesen. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein. Und hier denkst du sofort, okay, an das Werk Gottes denkst du vielleicht, ja, das ist der Nächste, okay? Den soll ich nicht zerstören. Aber das geht auf dich. Das geht auf den Schwachen. Zerstöre nicht das Werk Gottes. Und es geht um das Persönliche, werden wir gleich sehen. Zerstöre nicht das Werk Gottes. Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehme oder schwach werden könnte. Du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch isst. Weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ich möchte mit euch das durchgehen. Wenn du Zweifel hast, okay, du denkst, das richtet sich an den Starken. Ja? Gibt es hier solche? Ist gut, wenn es gibt. Wir wollen den Text mal ganz in groben Sprüngen durchgehen, um zu zeigen, dass du dann ebenso in einem Konflikt stehst. Dass, wenn du das einfach auf den Starken hier abschiebst und nicht, so wie ich davor gesagt habe, dieser Text richtet sich jetzt davor in einer Beziehung zu deinem Bruder hier auf dich selber. Okay? Wenn du das nicht machst, wirst du Konflikte haben. Gehen wir mal davon aus, es geht hier um den Starken. Okay? So würde es heißen, in Vers 19, So lass uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht das Werk Gottes, okay? Der erste Auftrag wäre, also strebe danach, verfolge das, ja, dass du zum Frieden und zur Auferbauung bist. Zerstöre nicht das Werk Gottes. Ja, das wäre dann die nächste Aufgabe. Zerstöre nicht das Werk Gottes. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst. Also lass die Finger davon. Es ist gut, wenn du das nicht machst. Egal, auch wenn es nicht Fleisch ist, egal was. Wenn es deinen Bruder stört, mache es nicht. Okay? Mache es ja nicht. Ist es richtig? Würde das so, wenn es zum Starken geht? Okay? Du hast Glauben. Dann würden wir sagen, okay, du hast eine Überzeugung, ja, du denkst, es ist nicht verkehrt, hier Fleisch zu essen, du hast Glauben, du hast eine Überzeugung, geh hin und lebe deine Überzeugung in deinem Kämmerlein, okay, schließ am besten die Tür zu, dass auch keiner das sieht, ja, und lebe das zwischen dir und Gott, deine Überzeugungen, konfrontiere und lass den anderen in Frieden. Ja, das wäre das, geh hin und lebe einfach damit und sieh zu, dass du keinen damit konfrontierst. Okay, und jetzt Vers 23. Aber wenn du zweifelst, und jetzt fängt das schon an, das ist ja das, der zweifelt ja nicht daran, er macht es aus seinen freien Zügen. Okay, würden wir mal sagen, da gibt es eine Lücke und der zweifelt doch, er ist sich nicht sicher, dieser Kerl. Ja, soll er das machen oder soll er es nicht machen? Er zweifelt an dieser Sache. Wenn es, und er sagt, wenn er zweifelt, dann ist es Sünde. Ja, ich lese Vers nochmal. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles, aber was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Also, wenn er zweifelt, dann ist es Sünde. Aber jetzt zweifelt er nicht. Er tut das aus Überzeugung und dann ist es nicht Sünde. Dann würde es bedeuten, okay, du sollst deinem Bruder aus dem Weg gehen und in dein Kämmerlein gehen und dein Glauben nur für dich leben, wenn du zweifelst, okay? Wenn du nicht zweifelst, wenn du die Freimütigkeit hast, wenn du weißt, das ist okay, dann kannst du machen, lebe das aus, ja, du kannst deinen Bruder dann auch, ja, das ist okay, muss er halt damit klarkommen, du zweifelst ja nicht. Das wäre überhaupt nicht die Absicht der Schrift. Das wäre überhaupt kein Handeln in der Liebe. Versteht ihr den Konflikt? Okay, und deswegen gehen wir zum Text. So lass uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Lasst uns danach streben. Dieser Ausdruck ist stark und er müsste übersetzt werden. Lasst uns das verfolgen, weil es das, was der Text sagt. Hier geht es nicht einfach nur um einen Spaziergang. Hier geht es um eine buchstäbliche Verfolgung. Verfolge das, wenn du jemanden verfolgst. Was machst du dann? Dann gehst du nicht hin, ich schlürf mal mein Käffchen erstmal. Ja, ich gebe dir mal Vorsprung. Verfolgen ist dranbleiben. Die ganze Zeit, geht er rechts, gehe ich rechts. Geht er links, gehe ich links. Und ich bleibe dran. Und der Text sagt uns, hört mal zu, es gibt etwas, was du verfolgen sollst. Das ist das allererste. Bei dieser Aktion sollst du etwas verfolgen. Und zwar verfolgen, dass du dass alles, was du machst, ja, so lass uns nun danach streben, lass uns das verfolgen, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Nicht einfach nur zum Frieden, sondern zur gegenseitigen Erbauung. Und hier kommt das rein, dass er nicht sagt, sehe zu, dass du deinen Bruder erbaust, ja, sondern es geht darum, zur gegenseitigen Erbauung. Die Konzentration auf den Bruder lag davor, die wird hier nicht weggewischt. Aber hier geht es um die gegenseitige und hier geht es erstmal jetzt auch um dich. Sehe zu, dass du aufgebaut wirst. Sehe zu, dass du das verfolgst, dass es zum Frieden ist, aber auch zur Aufbauung. Nächstes, wie bauen wir auf? Und das finde ich faszinierend. Kennt ihr diese Autos, die Mechaniker werden es kennen, Wir meisten haben 5 oder 6 Gänge und dann gibt es Geländewagen, die haben noch eine Untersetzung. Da werden Gänge halbiert und ein Traktor, er hat, dann werden die Gänge so halbiert, ich weiß nicht, wie viel Mal? 3-mal. Also 3-mal halbiert, dann ist der erste Gang so halbiert, ja, 3-mal halbiert, du hast dann so eine Kraft und genau das macht er hier im Text. Er sagt, der erste Schritt ist, wir halbieren den. Wir legen nicht den ersten Gang rein, sondern wir legen die Hälfte oder vielleicht nur ein Drittel vom Gang rein. Er fängt langsam an. Wie kommen wir dazu, dass wir mit Frieden und dass wir aufbauen? Der erste, dieser halbe Gang, liegt in diesem Vers. Zerstöre nicht. Okay. Da fängt es an. Es fängt nicht an, dass du gleich, oh, wo sind die Steine, ich will aufbauen, sondern er sagt, hör mal zu, zerstöre nicht. Wenn du da anfängst, da musst du anfangen. Als erstes geht es nicht zu zerstören. Ja? Was nicht zu zerstören? Es gibt Dinge, die wir zerstören sollen, aber es gibt Dinge, wo wir anfangen müssen beim Aufbauen, dass wir nicht zerstören. Zerstöre nicht wegen einer Speise. Und hier bringt er das nochmal da, wie im Vers 15. Zerstöre nicht wegen dem Essen, sondern wegen das, was daraus kreiert wird, was daraus gemacht wird. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Was ist das Werk Gottes? Wenn du nicht zerstören musst in einem Bau, dann musst du ganz genau wissen, was an diesem Bau ist Werk Gottes und was ist Menschenwerk. Zu was werde ich hier aufgefordert, nicht zu zerstören und was sollte ich zerstören? Also müssen wir erstmal verstehen, was ist das Werk Gottes in diesem Bau. Vom Kontext sehen wir, das Werk Gottes ist erstmal Frieden, das Werk Gottes ist Erbauung, aber das Werk Gottes ist noch viel größer. Das Werk Gottes kann alles, das ganze Handeln Gottes an einem Menschen sein. Wenn du zu Prediger Kapitel 7 gehst, Kapitel 8, dann wird uns auf die Dinge aufgezeigt, das ganze Handeln in der Schöpfung, das, was Gott macht, das sind Werke Gottes. Wenn du zu Johannes 9, Vers 3 gehst, erinnert ihr euch, da sitzt dieser Blinde, sein lebenslang blind, und die Jünger fragen Jesus, oh, warum ist er blind? Und Jesus sagt in Vers 3, Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Die Werke Gottes sollen an diesem offenbar werden. Warum nenne ich das? Wir kommen ganz oft wie ein Elefant in den Porzellanladen hinein in das Leben des Nächsten und sagen, oh, mir ist klar, was das Werk Gottes ist. Ja, bam, 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 bam. Und schon haben wir alles in Schubladen gelegt und sagen, hier, das muss abgerissen werden, hier muss aufgebaut werden. Wow, 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 komm mal langsam zur Sache. Ja, das Werk Gottes ist nicht so definiert, dass es auf einer Stelle gesagt wird, das ist das Werk Gottes, okay? Und das sollst du nicht abreißen. Wenn du in ein Leben, in das Leben von einem hineinkommst, stellt euch vor, dieser Blinde, der sitzt da. Und wir würden hineinkommen und sagen, ja klar, dass der Wille Gottes, das Werk Gottes ist Heilung, sofort. Er muss gesund werden. Das ist, was Gott haben möchte. Nein, Gott hat diesen Mann blind geboren dahingestellt. Er hat sein Leben lang, würden wir menschlich sagen, sich gequält. Für diesen Augenblick, um das Werk Gottes auszuleben. Wie schnell wären wir da gekommen und würden sagen, oh, mein Lieber, dich heilen wir jetzt sofort hier nach dem 3. Tag oder 5. Tag oder sobald mit einem Jahr spätestens. Das Werk Gottes benötigt hier Gebet. Wenn du aufgefordert wirst, das Werk Gottes am nächsten nicht zu zerstören, so würden wir hier schnell feststellen müssen, okay, es ist nicht so ganz detailliert. Also musst du erst mal beten. Was ist denn das Werk Gottes? Diese Person leidet, ich will ihm helfen. Ist das das Werk Gottes? Vielleicht. Vielleicht ist das Werk Gottes beides, dass er leidet und dass er etwas daraus lernt, aber auch das Werk Gottes, dass du ihm da heraushilfst. Also, geht als erstes ins Gebet, um das Werk Gottes zu erkennen. Ich möchte auf ein Bild aufzeigen, da hat ein Mann das verstanden. Und zwar, Jesus hat seinen Jüngern geboten, dass sie predigen und verkündigen sollten. Und jetzt gehen sie hin in ihrem Eifer, gefüllt mit dem Heiligen Geist und predigen. Die Ältesten fangen sie ein, bringen sie in den Kerker, wollen sie umbringen, nachdem, wo Petrus solche Worte, harte Worte zu ihnen geredet hat, dass ihr den umgebracht habt. Und dann steht ein Mann namens Gamaliel auf. Und dieser Mann sieht weiter wie diese Leute, die Apostel umbringen wollen und sagt, hört mal zu, hört auf. Wenn dieses Werk von Gott ist, so könnt ihr nicht dagegen kämpfen. Umgekehrt, ihr werdet als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen, die gegen Gottes Werk kämpfen. Also, das Werk Gottes benötigt, um das zu erkennen, erstmal Gebet. Platze nicht einfach in das Leben eines anderen hinein und sag, oh, hier, alles klar, was das Werk Gottes im Leben dieser Person ist. Aber das Werk Gottes ist, wenn es mit Glauben in Verbindung steht, wenn es mit Heil in Verbindung steht, also nicht das Hineinformen in das Bild Christi, dann spricht das Werk Gottes etwas ganz klar an. Und zwar Johannes 6, Vers 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist das Werk Gottes, dass der Mensch glaubt, dass er, wieder kommen wir zurück zu dem, dass du gewurzelt bist in dem, was Gott gemacht hat. Das ist das Werk Gottes, dass der Mensch glaubt. Im Glauben stehen wir in Christus Jesus. Durch Glauben kommen wir hinein und durch Glauben, im Glauben stehen wir auch. Also zerstöre nicht das Werk Gottes in diesem Menschen, in diesem ganzen Umfang, sei es aufs Heil bezogen, sei es in der Gestaltung in das Bild Christi Jesu hinein. Ich lese weiter. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst. Wenn du diesen Vers einfach nur liest, okay, es ist gut, dass du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, sonst irgendwas machst. Wenn du die Betonung auf kein legst, ja, dann könnte das so passen, dass es zu dem Starken gerichtet ist, an dieser Stelle. Aber lege mal die Betonung anderswohin. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst, noch kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nimmt. Er zeigt hier auf den Schwachen auf und ich denke, ja, das ist, was ich in den Text hier hineinbringe, um das zu verstehen. Bis zu diesem Punkt, bis Vers 19, was denkt ihr? Wie geht es euch, wenn ihr euch versetzt in den Schwachen hinein? Würdet ihr bis Vers 19 verstanden haben, worum es eigentlich im Königreich geht? Würde ein Schwacher verstanden haben, worum es sich handelt, auf was Wert gelegt wird, wie man in das Königreich hineinkommt und was in diesem Königreich gilt? Würde er es verstanden haben? Ich denke ja. Ich denke, dass der Text hier so klar und deutlich ist mit dem Richten, dass er den Schwachen überführt hat. Und jetzt haben wir den Schwachen, der ist überführt. Ja? Und jetzt will er, okay, dann gehe ich auch hin und werde essen. Okay? Ich gehe hin und ich werde essen. Und der Starke, und jetzt sagt der Text zu diesem Schwachen, der stark leben will, der das verstanden hat bis zu diesem Punkt und jetzt hingehen will und das ausleben will. Er will jetzt essen. Und der Text sagt zu ihm, zerstöre nicht das Werk Gottes in dir. Das ist das allererste. Warum? Weil er vielleicht noch nicht so weit ist. Deswegen soll er das nicht zerstören. er soll aufbauen. Zweitens, es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Vielleicht ist es der Bruder, der sich an dieser Sache stört und du gehst jetzt hin und sagst, okay, ich werde das machen, ich werde keinen Anstoß kreieren. Und jetzt, erstmal vollende ich diesen Gedanken, bevor ich zum nächsten gehe. Ich werde keinen Anstoß kreieren. Und er sagt, hör mal zu, es ist gut, wenn du das um des Bruders Willen machst. Aber das ist noch nicht alles. Um des Bruders Willen das zu tun, das ist okay. Und ich gebe euch drei Beispiele, wo Paulus das genau so als so Argumentation benutzt und sagt, es ist gut, wenn du das tust, aber es gibt noch was anderes. Und genau das macht er hier in diesem Text. Also, ein Beispiel dazu. 1. Korinther 7, Vers 1 macht er das. 1. Korinther 7, Vers 8 macht er das. 1. Timotheus 1, Vers 8 macht er das. Ich werde es nicht lesen, aber es geht darum, wo er sagt, es ist gut, dass du das machst, aber es gibt noch was anderes. Und deswegen kommt er jetzt auf diesen Verlauf des Textes. Ich lese weiter. Es ist gut, dass du um des Bruders willen bereit bist zu essen, bereit bist, es zu machen. Und es geht eigentlich nicht um das Essen. Das ist, was mir so viel Schwierigkeiten bereitet hatte. Im Text, guckt mal, ihr alle Deutschkönner, Grammatikwissenschaftler, Vers 20, zerstöre nicht mit einer Speise das Werk Gottes, es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Dieses Wort essen, was ist es? Ist das ein Verb? Ich helfe euch, ne? Essen ist ein Verb, aber im Text ist das Essen nicht ein Verb, sondern Dativ. Okay? Das wird jetzt kompliziert. Dativ ist die Frage, du wusstest doch das letzte Mal. Wem? Also würde es heißen, dem Essenden. Okay? Und es dem Essenden. Es ist ein Anstoß dem Essenden. Es liegt nicht, der Schwerpunkt liegt nicht darauf, dass gegessen wird, sondern es liegt darin, dass das Werk Gottes zerstört wird in diesem Bruder, der es noch nicht bis Ende verstanden hat, aber hingeht und um des Bruders Willen, der jetzt den Text bis dahin so verstanden hat, dass er hingeht um des Bruders Willen und fängt an zu essen. Er ist aber noch nicht so weit. Er zweifelt daran. Versteht ihr? Er zweifelt an dem, was er tut. Du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Er weist dir, hör mal zu, es muss aus Glauben sein. Hast du Glauben? Deswegen dieser Sprung zum Glauben. Hast du Glauben? Geschieht das bei dir aus einer persönlichen Überzeugung? Hast du Glauben? Tue das, prüfe das zwischen dir und Gott. Lebe das zwischen dir und Gott. Es ist in keiner Weise ein Auftrag für einen, wenn einer glaubt, eine biblische Wahrheit erkannt zu haben, hinzugehen und sich einzuschließen und das für sich und für Gott zu leben. Okay? Nirgendwo haben wir einen Auftrag, wo Gott sagt, hör mal zu, wenn dir Gottes Wahrheit offenbar geworden ist über eine Sache, geh hin, rede mit keinem darüber, ja, und lebe das in deinem Zimmer. Sowas gibt es nicht. Ein Leben soll zu Erbauung, zu Aufbauung sein. Die Gaben, das, was du verstanden hast, soll zum Aufbauen sein. Also, hast du Glauben? Deswegen kommt er auf den Glauben und sagt, die Sache im Reich Gottes fängt alles mit dem Glauben an. Der Glaube ist die Wurzel und ist alles, was es trägt. Es ist der Glaube. Und aus diesem Grund lese ich den Vers nochmal. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Ja. Prüfe das, ob das wirklich da ist, zwischen dir selbst und zwischen Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt. Wenn du da schon Zweifel hast, glückselig ist, wer sich da nicht verurteilt, in dem, was er gut heißt. Okay, wenn du da zweifelst in dieser Situation. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt. Er sagt nicht hier, okay, wer nicht glaubt, ist verurteilt. Sondern er geht hin und sagt, okay, wer sogar zweifelt, nicht wer nicht glaubt, das Zweifeln, zeigt er hier auf, ist identisch zu dem Unglauben. Aber es ist eine Stufe kleiner. Aber das reicht aus, das ist identisch. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben geschehen ist, ist Sünde. Ein Schwacher, er lebt so nahe an der Grenze zu dem wirklichen Unglauben, dass er es wirklich nicht verstanden hat, worum es im Königreich geht. Und deswegen beendet er diese Warnung und sagt, hör mal zu, wenn du jetzt deine ersten Schritte machst, ja, wo du sagst, ich will, so musst du das genau verstehen, warum du das machst. Warum? Was motiviert dich? Ist es wirklich der Glaube? Ist es das, was Christus in dir gewirkt hat? Weil nur das ist es, was im Königreich zählt. Weil, wenn etwas nicht aus dem Glauben, aus der Beziehung mit Christus heraussprießt, ist alles Sünde, ist alles am Ziel vorbei. Und das ist vielleicht einfacher zu verstehen. Könnt ihr euch erinnern, die Dartscheibe, wenn einer wirft und daneben geworfen hat, das Ziel nicht getroffen hat, so war das Bild, das ist Sünde. Und das ist, denke ich, hier deutlicher, wenn man daran denkt. Lieber Schwacher, bei deinen ersten Schritten achte auf dich selbst. Prüfe diese Sachen. Ist es aus Glauben? Wenn es nicht aus Glauben ist, ist alles am Ziel vorbei, egal was du machst. Und dann kommen wir zu dem Starken. Lasst uns beten.